Sie sind Leiter der Gedenkstätte Pirna Sonnenstein, in der 1940 und 41 die Nationalsozialisten im sogenannten T4-Programm zehntausende Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen ermordeten. Wie kamen Sie dazu, sich ganz konkret mit Elfriede Lohse-Wächtler näher zu befassen und sogar eine Biografie über sie zu schreiben?
Das ist eine lange Geschichte, die ich gar nicht so im Detail ausführen möchte, aber letztendlich war es ein Aktenfund im ehemaligen NS-Archiv der Staatssicherheit, was dann vom Bundesarchiv in den frühen 90er Jahren übernommen wurde. Und da habe ich den Brief eines Angehörigen, eigentlich konkret des Bruders von Elfriede Lohse-Wächtler, an das Gericht in Dresden 1947. Da fand ein Schwurgerichtsverfahren am Landgericht statt. Und im Vorfeld wurden Zeugen in Dresden gesucht und er hat sich als Zeuge zum Schicksal, sprich zur Ermordung seiner Schwester, dem Gericht zur Verfügung gestellt. Und ich konnte dann auch den Unterlagen weiter entnehmen, dass er dann auch in einer Sitzung dann also auch als Zeuge aufgetreten ist. Und diese ganze Thematik hat mich dann sozusagen erst einmal interessiert und dann begannen eben so peu à peu dann die Recherchen über das Stadtmuseum Dresden, den Museumsleiter, den ich kannte, und verschiedene Literaturrecherchen. Und am Ende kam ich dann eben also auch zu der Nachlassverwaltung in Hamburg, die also den Nachlass der Künstlerin verwalteten, und hatte dann die Möglichkeit, also sehr umfangreich, mich mit dem Nachlass, vor allen Dingen eben mit den Briefen und den fotografischen Nachlass zu beschäftigen. Und das Ganze ist dann sozusagen in eine größere biografische Skizze und in eine Bildbiografie dann gemündet.
Elfriede Lohse-Wächtler wurde ja 1899 in Dresden geboren. Was ist denn über die Umstände ihres Aufwachsens bekannt?
Ja, sie wuchs in einer bürgerlichen Familie auf. Der Vater war kaufmännischer Angestellter in Dresden. Die Mutter war durchaus auch relativ wohlhabend nach Dresden gekommen. Sie hatten in Südböhmen die Verwandtschaft gehabt. Man kann also sagen, es ist eigentlich ein mittelständischer Haushalt, zu dem ja dann später auch noch der Bruder Hubert damit dazugehörte, sodass sie eben auch in Dresden eigentlich durchaus in einem Viertel lebten, also in Dresden-Striesen, wo sich eher der wohlhabendere Teil der Gesellschaft niederlassen konnte und wo sie dann eben also auch ihre Kindheit und frühe Jugend verbringen konnte.
Sie entschied sich dann ja sehr früh gegen den Willen ihres Vaters, Künstlerin zu werden und studierte an der Kunstgewerbeschule in Dresden. Wie lässt sich denn ihr Malstil zu Anfang ihrer Karriere beschreiben? Wodurch wurde er geprägt oder beeinflusst?
Ich bin natürlich jetzt kein Kunstwissenschaftler, aber man merkt schon sozusagen also diesen radikalen Bruch, der ja einerseits sozusagen ein Stück weit also auch ihr familiäres Leben. Sie ist ja hat mit 16, was ja damals schon nahezu skandalös war, die elterliche Wohnung verlassen und ist bei einer Freundin da in einer Dresdner Vorstadt untergeschlüpft und hat eigentlich über den Freundeskreis um Otto Griebel und Otto Dix eigentlich die Maler der Avantgarde kennengelernt, die sie natürlich ein Stück weit also eben auch in ihrem künstlerischen Verständnis dann eben auch geprägt haben, so dass also expressiv zu nennende Werke, also auch Holzschnitte in dieser Zeit entstanden, wobei sie dann relativ rasch Anfang der 20er Jahre dann einen ganz eigenwilligen eigenen Stil dann auch gefunden hat, zwar durchaus im engen Kontakt mit der Sezessionsgruppe in Dresden stehend, aber doch eben sehr, sehr eigenständig und ein Stück weit auch eigenwillig künstlerisch tätig gewesen ist.
Als sie dann 1929 einen Nervenzusammenbruch erlitt, dann wurde sie in die Staatskrankenanstalt Hamburg-Friedrichshain eingewiesen. Und ich habe gelesen, dass sie trotzdem weiterhin künstlerisch aktiv war. Was hatte denn diese Zeit in der Psychiatrie für Auswirkungen auf ihr künstlerisches schaffen?
Der Aufenthalt in der Staatskrankenanstalt da in Friedrichsberg ist gewissermaßen zweigeteilt. Also sie war die ersten Wochen also tatsächlich in einer sehr, sehr schweren psychischen Krise und eigentlich lag also auch zunächst erstmal tagelang auch nur im Bett. Aber allmählich gelang es ihr sozusagen in der künstlerischen Arbeit, in den Porträts von den sie umgebenden Patientinnen und Pflegerinnen und so weiter und der Umgebung der Krankenanstalt wie einen Aufbruch, einen neuen Aufbruch und ein Stück weit auch eine Überwindung ihrer Lebenskrise, in der sie sich ja damals befunden hatte, weil sie de facto sozusagen von ihrem Mann getrennt eben auch gelebt hatte und da also auch sozial also sehr starke Beschränkungen erleiden musste. Und ihr gelingt dann sozusagen gerade mit diesen sogenannten Friedrichsberger Köpfen dann eigentlich auch erst der Durchbruch in der sicherlich eher alternativen Hamburger Künstlerszene und sie gelangt dann eigentlich 1929/30 dann doch zu einer gewissen mindestens lokalen Bekanntheit und ihre Werke werden dann auch erstmals in größerem Umfang auch von privaten Sammlern und auch Galerien erworben, sodass sie ein Stück weit auch als nicht arrivierte Künstlerin auch Anerkennung auch erfährt.
Sie wurde dann aber auch 1932 erneut eingewiesen, diesmal nach Dresden ins Stadtkrankenhaus und dann später verlegt in die Landesanstalt Arnsdorf. Und dort hat sie dann auch die Diagnose Schizophrenie bekommen. Und damals wurden die Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte mit so einer Diagnose ja enorm eingeschnitten, noch viel mehr, als das heute der Fall ist. Welche Konsequenzen hatte diese Diagnose denn für Elfriede Lose-Wächtler und ihr Leben und ihr Schaffen?
Aus verschiedenen Briefen und auch familiären Überlieferungen ist bekannt, dass sie, wie erwähnt, schon seit 1932 in der Klinik in Arnsdorf befindlich, durchaus in der Anfangszeit relativ große Freiheiten im Rahmen der Möglichkeiten noch hatte, also relativ frei sich im Klinikgelände eben auch bewegen konnte und eben auch ihre künstlerische Arbeit den Umständen entsprechend also auch weiterhin fortsetzen konnte. Sie auch verschiedene Werke, vor allen Dingen eben auch wieder Bleistiftzeichnungen aufgrund natürlich auch des knappen Materials und der entsprechenden Hilfsmittel. Aber sie hat sozusagen weiterhin geschaffen, aber die Umstände ihrer dauerhaften Unterbringung erschwerten dies immer mehr und dazu kamen eben dann die Auswirkungen der nationalsozialistischen Erbgesundheitspolitik, dass sie eben mit dieser schon von Ihnen erwähnten Diagnose Schizophrenie eben auch in die Mühlen der Erbgesundheitsgesetzgebung kam, dass ein Sterilisationsverfahren für sie vom Gesundheitsamt beantragt wurde und letztendlich gegen ihren Willen sie dann im Jahre 1935 im Dezember dann zwangsweise in der Dresdner Frauenklinik sterilisiert wurde und dadurch eigentlich sie endgültig eigentlich in ihrem Lebensmut, in ihrem Lebenswillen und in ihrem auch künstlerischen Schaffen schwerstens beeinträchtigt wurde und sie eigentlich nie wieder ihre künstlerische Arbeit wie in den Jahren zuvor noch wieder aufnahm und eigentlich ein Stück weit auch resigniert hat.
Und war das dann auch der Zustand, aus dem heraus sie dann im Rahmen der Krankentransporte der Nazis, also in dieser Aktion T4, nach Pirna-Sonnstein geschafft wurde? War das das Letzte, was von ihr bekannt ist, bevor sie abtransportiert wurde?
Ja, also es gab natürlich immer noch sehr engen Kontakt von insbesondere der Mutter, aber auch dem Bruder, der dann allerdings ja mit Kriegsbeginn dann auch eingezogen wurde. Aber die Mutter oder der Vater sind eigentlich nahezu jede Woche auch bei ihr sonntags zu Besuch in Arnsdorf gewesen. Ist ja nur wenige Kilometer von Dresden entfernt, die Klinik. Sie hatte zumindest noch sozusagen diesen Kontakt und dadurch ist auch bekannt, dass sie zumindest körperlich sozusagen nicht in dieser Phase 1940, wo dann eben also auch der Abtransport erfolgte, dass sie körperlich irgendwie schwerst beeinträchtigt gewesen wäre. Und deshalb ist es für die Familie dann nicht nur ein großes, schlimmes Ereignis, dieser plötzliche Tod, sondern dass eben also auch die Familie also ganz klar anzweifelte, dass sie eben so plötzlich da verstorben sei. Und es ist vom Hintergrund her relativ klar, obwohl die Krankenakte selbst nicht mehr erhalten geblieben ist, dass sie wegen dieser schon erwähnten Diagnose Schizophrenie unter die Selektionskriterien dieser Krankenmordaktion gefallen ist und deshalb eigentlich keine Chance hatte, dieser Vernichtungsmaschinerie zu entgehen.
Obwohl die Malerin in den 30er Jahren dann auch ja relativ viel Anerkennung für ihre Werke gefunden hat, geriet sie dann nach ihrer Ermordung eher in Vergessenheit und wurde so vielleicht eher in den 80ern dann wieder vor allem so das künstlerische Werk wurde dann rehabilitiert. Und natürlich ist es jetzt auch so bei einer Frau wie Elfriede Lose-Wächtler, die so ein Leben hat, also so ein tragisches Leben und auch so ein tragisches Schicksal, aber gleichzeitig auch als Künstlerin aktiv tätig war und geschaffen hat und viele Bilder gemalt hat in ihren Lebzeiten, dass da irgendwie ein Spannungsfeld entsteht in der Erinnerungskultur. Was würden Sie dann sagen, auf welche Weise wurde oder wird ihr Vermächtnis denn heute aufgearbeitet?
Also ich sag mal so, wie ich es jetzt sozusagen also auch persönlich empfunden habe, ich weiß, dass in der alten Bundesrepublik durchaus in den 70er und 80er Jahren schon sie als vergessene Künstlerin ein Stück weit wiederentdeckt wurde aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sie war ja auch eine der ersten Malerinnen, die sich selbst auch nackt porträtiert hat und ähnliche Dinge, die also als durchaus bemerkenswert auch gerade in der feministischen Bewegung wahrgenommen wurden. Aber ich selber als Ur-Dresdner gewissermaßen muss gestehen, dass ich also auch bis Anfang der 90er Jahre von Elfriede Lose-Wächtler überhaupt noch gar nichts gehört hatte, also dass sie eben also auch in der DDR-Zeit trotz der NS-Verfolgung in keiner Weise öffentlich wahrgenommen wurde. Und es gab ja auch keine Werke von ihr in den Dresdner musealen Einrichtungen. Und insofern war es für mich einfach sozusagen auch sehr wichtig, nachdem ich ein Stück weit sozusagen ihre Biografie rekonstruiert habe, dass sie eben also auch ein Stück weit mit ihrem künstlerischen Werk auch wieder in die Öffentlichkeit gerückt wurde. Und da gab es ja in Dresden also sehr starke Verbündete. Ich denke da insbesondere an den Museumsleiter des Dresdner Stadtmuseums, den Herrn Kriebel, der also dort sich auch vehement dafür eingesetzt hat, dass zu ihrem 100. Geburtstag dann 1999 im Stadtmuseum eine große Personalausstellung zu ihr stattfinden konnte. Und ich denke schon, dass diese Dinge, also eben also auch die Arbeiten, die publizistischen Arbeiten und auch die ein oder andere Publikation schon dazu beigetragen haben, auch wieder in unserer Region Dresden dieses Werk ein Stück weit wieder zu entdecken, aber natürlich auch diese tragische Biografie und dieses Schicksal, das ja sich ein Stück weit natürlich auch in diesem Gedenkort Pirna Sonnenstein eben jetzt auch widerspiegelt.
Damit haben Sie schon so das Stichwort gegeben für meine letzte Frage. Wie wird denn in Pirna Sonnenstein, also in der Gedenkstätte, dessen Leiter Sie sind, wie wird denn dort erinnert? Also allgemein vielleicht auch, aber auch konkret bei Elfriede Lose-Wächtler.
Das lässt sich eigentlich ganz gut einordnen, sowohl im Allgemeinen als auch im Besonderen, wenn ich das mal so formulieren darf. Wir haben ja im Gedenkbereich eine große Namenstafel mit über 10.600 Namen. Das ist der Stand der wiedergefundenen Namen im Sommer 2009 gewesen. Und dort ist also eben auch der Name Elfriede Lose-Wächtler und ihr Geburtsjahr auch mit den zahlreichen anderen Namen verzeichnet. Und wir haben aber auch im benachbarten Raum noch eine biografische Stele, wo wir noch Kurzbiografien von Opfern ganz unterschiedlicher Herkunft und ganz unterschiedlichen Alters erzählen. Und dort ist also auch eine Biografie von ihr mit einer Fotografie auch dargestellt. Und vielleicht noch das ganz Besondere, was sie eben viel stärker auch nochmal in den Blickpunkt als Künstlerin rückt mit ihrem Schicksal. In dem Gedenkraum mit den Namen befindet sich die Kopie einer von ihr geschaffenen Pastellskizze Aufschreiende Gruppe aus dem Jahre 1931, in der man drei Frauen in Verzweiflung nackt stehen sieht. Und wir selber interpretieren dieses wirklich sehr eindrucksvolle Bild als visionäre Wahrnehmung ihres späteren Schicksals, der Verzweiflung und der Qualen im Angesicht des Todes, die sie gewissermaßen in dieser Pastellskizze schon vorweggenommen hat und die eben doch eine sehr eindrucksvolle Wirkung in diesem Raum entfalten.